Bevor es losgeht, schaut doch bitte einmal in die Beschreibung, welche möglicherweise triggernden Themen in dieser Folge vorkommen. Was ist weibliche Genitalverstümmelung? Was hat das mit Kultur und Religion zu tun? Und warum ist es so wichtig, dass Sanata und ich uns als Terdefam-Jugendbotschafterinnen im Jahr 2023 für Frauenrechte einsetzen? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken. Aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Bogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich eure Navigatorin Lotti und ihr hört Grenzgängerin.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grenzgängerin. Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast, den sich meine Hörerinnen und Hörer seit der ersten Folge gewünscht haben. Und zwar begrüße ich heute Sanata Dumbia-Milkereit, Jugendbotschafterin für Terre des Femmes. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Lotti. Wie cool, dass ich heute dein Gast sein darf. Ich freue mich.
Ja, wirklich, seit der ersten Folge wurde mir geschrieben, so wie, es gibt fast 20 Jugendbotschafterinnen. Dürfen wir die bitte kennenlernen? So, wir wollen mehr über deren Projekte erfahren. Und genau, wir treffen uns hier heute anlässlich des 7.5., dem Tag der genitalen Selbstbestimmung. Und die weibliche Genitalverstümmelung, FGM, ist ja eins deiner Herzensthemen. Und deswegen freue ich mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, dachte ich mir, es wäre total cool, wenn die Hörerinnen und Hörer dich erstmal kennenlernen können. Und du machst so viele verschiedene Sachen, ich könnte dich gar nicht vorstellen, da würde ich auf jeden Fall was vergessen. Also möchtest du einfach mal damit beginnen, dich selber vorzustellen?
Sehr gerne. ja, also mein Name ist Sanata Dumbia-Milkereit, ich bin noch 31 Jahre alt, ich lebe seit meinem 6. Lebensjahr in Deutschland, genauer gesagt in Osnabrück. Derzeit bin ich wohnhaft in Oldenburg und stamme gebürtig von der Elfenbeinküste und meine Wurzeln liegen zudem auch in Mali. Ja, meine Familie bzw. mein Vater ist nach Deutschland gekommen aufgrund der politischen Unruhen bei uns in der Heimat, also in der Elfenbeinküste, und hat sich hier angesiedelt und irgendwann hat er sich gedacht, ach Mensch, ich habe da ja noch eine Tochter. Die hole ich ab, die bringe ich mit nach Deutschland. Und ich als kleines Mäuschen habe das damals nicht wirklich richtig verstanden und habe gedacht, ja, du gehst nach Deutschland, ne, und kehrst dann irgendwann wieder zurück. Dein trautes Umfeld, dem war aber so nicht. Deswegen sage ich immer, seitdem ich bin nach Deutschland importiert worden. Ne? Genau, habe dann 2012 die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin absolviert, war dann für knapp 4,5 Jahre aktive Soldatin bei der Bundeswehr, habe mich bewusst dafür entschieden, weil also es gibt so wenige Länder, wo Frauen Uniform tragen dürfen, wo Frauen stimmberechtigt sind und wo Frauen auch wirklich ja, politisch oder gesellschaftlich etwas leisten dürfen. Und da wollte ich natürlich auch mitmischen. Genau, habe meinen Bachelorabschluss in Psychologie gemacht an der Uni Osnabrück und sitze derzeit an meiner Masterarbeit in klinische Psychologie und Psychotherapie und bin Reserveoffiziersanwärterin. Bei Terre des Femmes bin ich seit 2017 als Mitfrau und habe dann auch irgendwie durch Zufall über ja, das Jugendbotschafterin-Programm gehört und gelesen und dachte, nice, du bist zwar ein bisschen älter, Jugendbotschafterinnen sind ja in der Regel eigentlich ein bisschen jünger, aber war dann umso glücklicher, dass ich dann Teil des Ganzen werden durfte und ja, mich weiterhin engagieren darf. Bin eigentlich überall da, dort vertreten, wo es um ja, Rechte für Mädchen und Frauen weltweit geht. Unter anderem bin ich aber auch für den Weißen Ring aktiv. Ja, das war es ja. Jetzt erstmal zu mir.
Ja, total spannend. Ich habe immer das Gefühl, also ich sag mal, bei den vorherigen Treffen, die wir auch über Terre des Femmes hatten, da hast du ja schon mal immer so ein bisschen was erzählt oder auch was so, ne, irgendwie ich über Instagram oder so mitbekommen habe. Und ich hatte immer das Gefühl, so, du hast in deinem 31 Jahren schon irgendwie mehrere Leben irgendwie gelebt, ne? Also, Ich finde das so spannend, dass du bei der Bundeswehr warst oder immer noch bist. Und du hast es gerade schon so kurz ein bisschen angedeutet. Aber also magst du noch mal erzählen, was hat dich denn damals dann wirklich so bewegt, dich dich bei der Bundeswehr anzumelden.
Ja, und zwar, Lotti, du musst es dir vorstellen, ich komme aus dem westafrikanischen Raum und das Bild der Frau, das Bild von Mädchen ist eine komplett andere als das, wie es hier in Deutschland zurzeit ist. Also ich muss sagen, meine leibliche Mutter, die hat leider keine Bildung genießen dürfen. Sie war damals nur, also meine Familie ist muslimisch geprägt, war damals nur in der Koranschule und kann weder lesen noch schreiben. Und auch so über politische Themen konnte man sich weniger austauschen. Das habe ich zuletzt, als ich 2015 in der Heimat gewesen bin, also in der Elfenbeinküste gewesen bin und sie dann auch vor Ort war, wirklich erstmal begriffen und realisieren dürfen. Und die andere Sache ist, dass meine Familie, die ist teilweise sehr kulturell geprägt. Also mein Großvater war ein hochrangiger Offizier in der Gendarmerie, also auf Deutsch übersetzt sowas wie die Militärpolizei. Und hatte zugleich auch 4 Frauen. Genau, und meine Mama Musso, also so sagt man auf Jula in meiner Sprache, war seine erste Frau und ist auch die Mutter meines Vaters. Und sie hat, die haben insgesamt, also mein Großvater mit den 4 Frauen, die haben insgesamt 24 Kinder zur Welt gebracht. Und meine Mama Musso, also meine direkte Großmutter väterlicherseits, die hatte 12 Kinder zur Welt gebracht. Also das sind halt so Dinge, die ich jetzt im Verlauf der Zeit, ich studiere ja auch Psychologie, weil ich mich ja einfach selbst verstehen möchte, ne? Und wo ich dann halt im Verlauf der Zeit auch bemerkt habe, okay, das macht irgendetwas mit dir. Irgendwie, ne, so verstehe ich mich ein bisschen besser. Genau, jetzt nochmal zu dem Ganzen. Mein Opa war in der Gendarmerie, hochrangiger Offizier, super streng und dergleichen. Und wir Kinder durften seine Uniform niemals anrühren. Das Einzige, was wir durften, war halt für seinen Stiefelputz zu sorgen. Also Uniformträger sind halt ein bisschen eigen, sensibel mit ihren Stiefeln, weil die Stiefel tragen sie halt von A nach B halt. Ne? Ist halt ein Werkzeug. Und seine Krawatte, also seinen Langbinder, durften wir auch bügeln, beziehungsweise stretchen, langziehen. Genau, und ich fand es halt immer cool, dass mein Opa ja so respektiert worden ist. Und auch zu den Anfängen der politischen Unruhen, wir hatten ja den Bürgerkrieg bei uns, zu den Anfängen der politischen Unruhen war es dann auch so, dass sich mein Volk, also der Jula-Stamm, musste sich dann verstecken, weil wirklich eine Hetzjagd auf uns gemacht worden ist. Und ich habe mich einfach sicherer gefühlt, wenn ich uniformierte Menschen gesehen habe. Speziell, Polizisten oder Soldaten, die halt mir das Sicherheitsgefühl gegeben haben. Ne? Also ich war 5, 6 Jahre alt und habe mich dann immer ein Stück weit besser gefühlt und sicherer und einfach auch wohler gefühlt, wenn ich Menschen in Uniform gesehen habe. Weil ich dann wusste, okay, die kann jetzt nicht so schnell irgendetwas passieren.
Und, also war schon so eine Art auch so, ja, so dass du dich praktisch irgendwie, der Begriff Empowerment, der ist immer so ein bisschen, ne, wird auch sehr inflationär benutzt, aber das ist ja schon für dich war so, okay, auch in gewisser Weise so, ne, hier nach Deutschland zu kommen und dann zu sagen so, okay, ich versuche mich jetzt einfach mal in dieser Struktur und ich meine, in der Ausbildung, ne, man lernt ja was, man ist wahrscheinlich sehr aktiv, körperlich sehr aktiv. Man lernt ja auch so, nehme ich jetzt mal an, so Selbstverteidigungssachen. Und dass das wahrscheinlich auch da so ein bisschen mit zusammenhing, oder?
Ja, absolut. Also frei, selbstbestimmt und auch irgendwie, ja, stark zu sein, beziehungsweise selber irgendwie ein Teil des Ganzen zu sein, um ein Stück weit Positivität und auch für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sorgen. Mhm. Ne? Und das hat mich ambitioniert. Also als ich die erste Begegnung in Deutschland, als ich beispielsweise eine weibliche Busfahrerin gesehen habe oder eine Dame, die in der Sparkasse am Schalter gearbeitet hat. Das waren halt so wirklich, ne, also in der Elfenbeinküste oder im westafrikanischen Raum ist es halt wirklich so, dass Frauen oder das weibliche Geschlecht wirklich der Zugang zu Bildung erschwert wird. Also man versucht ja schon durch die ehemalige Kolonialherrschaft Frankreichs das ganze Bildungssystem an Frankreich anzupassen, sodass es keine Kinderarbeiter mehr geben sollte, dass es eine Schulpflicht gibt, aber nichtsdestotrotz ist es halt immer noch so, dass Mädchen die Leidtragenden sind, ne? Denen halt wirklich der Zugang zu Bildung, Zugang zur freien Entfaltung und dergleichen, zur Selbstbestimmtheit nicht gewährt wird, nicht ermöglicht wird. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, gut, freiheitlich-demokratische Grundordnung, stehe ich voll hinter. Jeder Mensch sollte dieselben Chancen haben, ganz gleich, welche ethnische Herkunft, Gruppierung, sexuelle Orientierung oder. Und da dachte ich, okay, gut, ich als Dunkelhäutige bei der Bundeswehr, deutscher Uniform, das sorgt natürlich auch für Irritation, ne? Und habe mir gedacht, okay, jetzt erst recht.
Ja. Und ich glaube auch gerade, dass halt dann in deiner Heimat praktisch, das dauert ja auch über Generationen, bis man erstmal dieses Bild von den Frauen auch verändert hat. Also das geht ja nicht von heute auf morgen aus den Köpfen der Leute raus.
Nee, da hast du absolut recht, das geht nicht von heute auf morgen. Also selbst, das ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, ne, aus dem familiären Kontext, aber wie gesagt, meine Familie ist muslimisch geprägt und ein Teil der Familie lebt in Deutschland, in Frankreich und so weiter und ist teilweise auch weltoffen und tolerant, aber ein Teil der Familie, den halt leider Gottes wirklich Bildung verwehrt geblieben ist und die gar keinen Zugang zu Bildung haben, da ist es halt schon schwierig, so diesen Spagat zu finden zwischen ich, Sanata Dumbia Milkereit, als jetzt Selbstständige, ne, und als eigenständige Frau, die selbstbestimmt und frei leben kann, die sich ihren Ehemann aussucht, die nicht beschnitten ist, ne, also genital verstümmelt worden ist, die nicht zwangsverheiratet worden ist, die gleich zwei Berufsausbildungen hat, die Akademikerin ist und dergleichen. Also es sind halt so viele Kontroverse, wo man sich halt denkt, so okay, das ist halt schon schwierig, da einen Spagat zu finden. Unter anderem ist es halt auch, ne, also du sagtest das jetzt ja gerade mit den Generationen, deswegen ist es für mich auch wichtig, ich arbeite auch nebenberuflich als freie Journalistin, einfach so diese Informationsvermittlung, ne, Informationsweitergaben oder die Verfügbarkeit von Informationen zu stellen, das ist das, was mich wirklich geprägt hat.
Ja, also ich meine, das ist ja auch was mich bewegt und was irgendwie hier mein Anliegen mit meinem Jugo-Projekt ist. Aber genau, weil du hast es jetzt gerade schon angeschnitten, was du sonst noch machst, Journalistin. Aber du engagierst dich ja auch nicht nur bei Telefarm, sondern auch anderweitig. Ich hatte gestern noch mal gelesen, du bist ja bei, ich glaube, Himbeerbund e.V. heißt der Verein?
Himbeerbund e.V., genau. Himbeerbund e.V., also da bin ich kein Vereinsmitglied oder dergleichen. Okay. Also Himbeerbund e.V. Ist eine gemeinnützige Vereinigung, und zwar zur Förderung von Menschen, die Sprachbarrieren haben oder die im Leben vor gewissen Herausforderungen stehen. Und den möchte man einfach über Himbeerbund e.V., das ist eine Gartenanlage, Gartengemeinschaft, die Möglichkeit geben, sich in der Natur frei entfalten zu können, quasi zu ernten, also das zu ernten, was sie sehen, dass sie dann halt auch so am Lebensprozess teilnehmen können. Und da wurde neulich von der Caritas und von Aktion Mensch sowie Jobcenter Osnabrück und auch DEKRA und Himbeerbund e.V. eine Aktion gestartet, wo ich Patin des Tages sein durfte. Und zwar ging es um die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Also es war ein Aktionstag, ein Protesttag, wo wir dann halt wirklich, also es lief dieses Jahr unter dem Motto Chancen zum Aufblühen oder Wege zum Aufblühen. Und Caritas hat halt auch nochmal so ein eigenes Projekt, das heißt Chancen und Wege. Und das spricht gerade die Menschen an, die beeinträchtigt sind. Also nicht nur Menschen an, die beeinträchtigt sind, die beispielsweise länger auf der Jobsuche sind, aufgrund von Schicksalsschlägen, die einen Migrationshintergrund mit Fluchterfahrungen mit sich bringen, die psychisch erkrankt sind und dergleichen. Und dafür haben wir einen Aktionstag gemacht. Da hatten sie die Chancen, beispielsweise Blumen im Garten zu binden, ja, Keimlinge zu säten und zu säen und unter anderem aber auch Tafeln, also wirklich einfache Mini-Schultafeln, die sie vorher gebastelt haben, ja, mit deren Wünsche und Anregungen für die Politik zur Besserung und ja, zur Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das haben wir gemacht. Und ich habe eine Rede über Depression gehalten und auch ein Release meines Gedichtes ja, hat stattgefunden.
Ja, total schön. Und ich hatte nämlich auch gelesen, dass du, ich glaube so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber irgendwie Stadtpatin der Stadtort Osnabrück letztes Jahr warst oder irgendwie sowas in die Richtung?
Ah, ich bin letztes Jahr tatsächlich so, also von der Stadt Osnabrück. Das ist ja die Friedensstadt schlechthin. Das muss ich immer wieder betonen, weil ich da super stolz drauf bin. Dort wurde der westfälische Frieden geschlossen. Ja.
Okay, und das ist auch irgendwie, weiß ich nicht, das passt sehr gut zu dir, dass du in der Friedensstadt dann aufgewachsen bist. Das
ja, genau. Und da bin ich zur Hoffnungsträgerin gekürt worden. Ja.
Sehr cool. Das ist, ja, total schön. Finde ich einen sehr schönen Titel. Und weil du ja gerade schon den Weißen Ring angesprochen hattest, magst du da noch mal kurz erzählen, wie du beim Weißen Ring involviert bist?
Genau, und zwar bin ich seit ja, dem letzten Jahr beim Weißen Ring und nehme dort an einem Ausbildungsprogramm teil. Und zwar haben wir uns ja, auf die Fahne geschrieben, dass wir Opferhilfe betreiben. Für mich super spannend, weil als angehende Psychologin, ne, und als Kind ging es mir auch nicht so gut, also häusliche Gewalt bzw. ja, Vernachlässigung und so weiter haben bei mir in der Kindheit in Deutschland eine ganz große Rolle eingenommen. Und deswegen dachte ich mir, okay, gut, als Psychologin kannst du zwar vor Ort was für Personen leisten, musst dich aber an gewisse Diagnostikmanuale halten, musst dich an gewisse Richtlinien halten. Und beim Weißen Ring kann man wirklich von Mensch zu Mensch auf Augenhöhe arbeiten, ohne dass man jetzt diese ganze Dokumentationspflicht hat. Also man wird kontaktiert von Gewaltopfern und macht dann ein Treffen mit denen aus und schaut dann erstmal, wie kann ich jetzt gerade aktiv, akut in dieser Situation helfen. Und das finde ich ist super stark, weil oft ist es einfach nur so, dass der Mensch vielleicht irgendwie so ein Check braucht, ne, damit er oder sie vielleicht ein psychologisches Beratungsgespräch in Anspruch nehmen kann. Wir alle wissen, Wartezeiten beim Psychologen oder beim Therapeuten sind immens lang. Und wir vom Weißen Ring, wir haben da halt noch so ein bisschen die Möglichkeit, diesen Prozess halt ein bisschen zu verkürzen und den Menschen direkt aktiv zu helfen. Das ist ja das Ausschlaggebende.
Ja, und weil ich auch so denke, also jetzt habe ich gerade meine Frage vergessen. Ich bin heute Morgen auch noch nicht so ganz da. Was soll ich sagen? Ach so, dass praktisch ja, also diese Prozesse so lang sind und das teilweise ja auch in der Uni oder so in der Ausbildung für Psychologen, dass ja teilweise auch so sehr stereotypisierte Bilder von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder oder von Gewaltopfern so vermittelt werden und dass also gerade auch bei Frauen oft gesagt wird, also früher war es dann die Hysterie, heute wird dann teilweise halt eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert und eigentlich ist die Frau oder ne, die Menschen sind eigentlich nur traumatisiert. Und ich glaube gerade da, dass halt so diese direkte Arbeit, dass das vielleicht auch ein gutes Gegenbild zu dieser sehr, ja, so Pathologisierung eventuell durch die Psychiatrie oder durch die Psychologie, dass man das so ein bisschen, also wirklich dieses Menschliche nochmal,
ja,
mehr mit drin hat.
Ja, das hast du gerade richtig gut formuliert. Ich möchte aber nur also das nochmal differenziert betrachten, ne? Also Psychologie bzw. Psychotherapie soll jetzt definitiv nicht zu kurz kommen, ne? Also keinesfalls. Ich finde halt wirklich an der Arbeit beim Weißen Ring ist es toll, du hast direkt den Menschen vor dir, du arbeitest direkt aus der akuten Situation heraus mit dem Menschen, bietet ihnen quasi ja, Beratungsangebote an und zusätzlich finde ich auch aus Opfersicht, ist es grandios zu wissen, ich bin nicht alleine, ich habe einen Ansprechpartner. So, wenn man sich mal die ganze Zettelwirtschaft, ne, Beantragung von Sozialhilfeleistung oder so anschaut, also da muss man wirklich sagen, sowas lernt man nicht in der Schule. Und wenn man jetzt gerade wirklich akut traumatisiert worden ist und erstmal mit sich selbst klarkommen muss, dann ist es ja toll zu wissen, hier, ich habe einen Ansprechpartner. Meine Ansprechpartner wissen, was gesetzlich für mich machbar ist, ne, wo ich weitere Unterstützung bekommen kann. Und das, finde ich, ist gerade toll, so dass man den Betroffenen das Gefühl vermittelt, nicht alleine zu sein und dass man jemanden hat, der dann so ein bisschen delegiert halt, so einen kleinen Wegweiser hat.
Ja, ja, ich glaube, das ist total, also wirklich unglaublich wichtig. Und gerade auch, weil man ja immer wieder auch Geschichten hört, dass eben, also ne, wenn man eben einen Übergriff oder so melden will, dass weder Polizeibeamte noch Gerichte, also dass die meisten überhaupt gar keine Ahnung haben, was eigentlich mit dem Betroffenen ist und dass dann ja Fragen gestellt werden, die retraumatisierend oder so sein können. Und ich glaube, da ist der Weiße Ring eine wichtige Schnittstelle, so dass man irgendwie weiß, okay, hier wird mir erstmal, mir wird geglaubt, wirklich, mir wird von Anfang an geglaubt, ich werde gesehen, ich werde gehört. Und das sind Leute, die helfen mir dann, eventuell weitere Schritte einzuleiten.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Ganz wichtig ist auch noch, ich glaube, das wissen viele gar nicht, dass der Weiße Ring auch so Opferprozessbegleitung anbietet. Na, also oft ist es ja so, wenn es wirklich zum gerichtlichen Prozess kommt, dass man dort klar juristische Menschen vor Ort hat, aber jetzt speziell so was mit den Opfern abgeht, ne? Also einfach so die Begleitung von ihrem eigenen Zuhause in den Gerichtssaal und auch dafür zu sorgen, dass sie vielleicht nicht unbedingt vorher mit den TäterInnen in Kontakt kommen. Ne? Und ich glaube, es ist ja auch für Betroffene super entlastend, wenn sie wissen, ich habe jemanden an meiner Seite, also meistens wird es auch von den Richtern erlaubt tatsächlich, ich habe jemanden an meiner Seite, der versteht mich und wenn es hart auf hart kommt, ist diese Person für mich da und kann mir eine emotionale Unterstützung geben, weil das können ja Anwälte größtenteils ja gar nicht. Ne? Also, ja.
Klar, also in einem Jurastudium so bin ich mir ziemlich sicher, dass das da, also wenn man nicht gerade ein persönliches Interesse dran hat, dass das so gut wie ja gar nicht vorkommen wird.
Ja.
Aber so, wenn wir bei der Jugendbotschafterin sind, sollten wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen über Telefam sprechen. Ja. Und du bist ja schon seit 2017 mit Frau. Magst du mal erzählen, wie bist du zu Telefam gekommen?
Hui, spannende Frage, wie ich zu Terre des Femmes gekommen bin. Und zwar habe ich mir gedacht, Mensch, Mädchenarbeit, also das Arbeiten für Mädchen und Frauen weltweit, finde ich grandios. Und wenn man in Deutschland in der Suchmaschine sowas eingibt wie Ehrenamt und Mädchenarbeit und dergleichen, dann stößt man ja direkt auf Terre des Femmes, ne? Also wir sind ja wirklich
Die größte und älteste
Frauenrechtsorganisation. Yeah. Muss ich wirklich sagen. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, ich habe vorher in Osnabrück immer ein bisschen so für Mädchen gearbeitet, beziehungsweise bin ich für die Rechte von Mädchen eingestanden. Da dachte ich, okay, wieso denkst du nicht ein bisschen größer? Mach mal ein bisschen mehr. Und dann habe ich mir dann das Programm beziehungsweise die Homepage von Terre des Femmes angeguckt. Ich muss sagen, die Homepage, die ist echt richtig gut. Wirklich richtig gut. Die hat mich gepackt und dann dachte ich, okay, go for it. Und zwar, weil Terre des Femmes ja unter anderem ja auch das Thema der Zwangsverheiratung und FGM, also weibliche Genitalverstümmelung, zu Herzen genommen hat. Und das sind auch Themen, die bei mir innerfamiliär und halt auch kulturell immer noch stark präsent sind. Also ich muss sagen, ich habe das Glück, dass ich nicht beschnitten worden bin, aber ich kann das leider nicht für weitere Frauen aus meinem familiären Umfeld sagen. Ja? Also das war so wirklich das, wo ich dachte, okay, du hast Glück gehabt, du bist nach Deutschland gekommen, die Familie in der Heimat, in der Elfenbeinküste vor Ort, denkt wahrscheinlich, dass du beschnitten bist, ne? Weil mein Vater hat sich dann damals ja auch, man muss sich das vorstellen, ein junger Mann, der unter Druck gesetzt gewesen ist, wo man halt auch noch gesagt hat, naja, die Tochter, die ist jetzt 5, die wird 6, ne, sollte schon beschnitten werden. Und mein Vater hat dann das Ganze zum Glück, zu meinem Wohl, hat er dann wirklich auch das Ganze dementiert und dann gesagt, okay, wenn wir in Frankreich sind, dann wird das dort jemand vor Ort machen. Sodass, ne? Also ja, genau. So eine Scheingeschichte, so eine Cover-Up-Geschichte. Ja. Genau, und das war tatsächlich mein Glück. Ja.
Ja. Und ich finde das auch, also als ich, glaube ich, so mal angefangen, also als ich bin 2021 zu Telefon gekommen über eine Demo, das erzähle ich immer so gerne, weil ich halt einfach da aufgekreuzt bin und fand die Frauen toll und dann bin ich darüber in eine Städtegruppe reingerutscht. Und dass ich dann halt erzählt habe, ja, also ich bin jetzt bei Terre de Femmes und dass ich dann immer wieder gefragt wurde so, hä, okay, du setzt dich für Frauenrechte ein, aber Frauen haben doch Rechte in Deutschland. Und dann, wenn ich dann halt so erklärt habe, was denn die Kernthemen sind, dass dann auch immer die Frage aufkam, ist es denn überhaupt, also ist es überhaupt, hat das überhaupt eine Relevanz in Deutschland? Mhm. Und ich finde so, ne, an dem, was du erzählt hast, so sieht man ganz gut, das hat eine sehr, sehr große Relevanz. Ne?
Definitiv, absolut. Also ich meine jetzt durch die Globalisierung, das ist ja toll, ne? Jeder Mensch kann dorthin gehen, wo er möchte, hat die Freiheit dazu und auch die Berechtigung dazu, finde ich grundsätzlich grandios. Aber man muss sich halt auch vorstellen, dass ja unterschiedliche Kulturen dann aufeinandertreffen. Und deswegen ist es halt für mich umso wichtiger, wenn man sich wirklich die einzelnen ethnischen Gruppierungen anschaut, die dann ja auch wirklich nochmal ihre eigene Religion und auch ihre eigene Kultur, also da muss man wirklich sagen, Religion ist nicht gleich Kultur, halt, ne? Das wird ja auch oft miteinander vermengt oder vermischt und da muss man wirklich vorsichtig sein und das Ganze differenziert betrachten. Da muss man echt sagen, FGM passiert, also klar, ne, also kann auch hier in Deutschland, in Frankreich, in den Niederlanden, überall passieren. Ne? Also es ist allgegenwärtig und deswegen müssen wir uns auch dieser Thematik widmen und uns auch diese Thematik annehmen, weil es sind so viele junge Mädchen betroffen, teilweise auch direkt nach der Geburt, ne, die dann direkt nach der Geburt verstümmelt werden, wo man auch sagen muss, heftig, das passiert hier hinter verschlossenen Türen.
Ja, genau, weil wir direkt schon so reinrutschen ins Thema. Ne? Ich wollte einmal noch kurz fragen, dass du einmal noch kurz was dazu sagst, was denn eigentlich dein Jugendbotschafterin-Projekt ist, weil du hast auch gerade schon ganz viele Themen angesprochen, auf die ich gleich noch kommen werde, Kultur, Religion und so weiter, aber dass du einmal noch erzählst, was eigentlich dein Jugendbotschafterin-Projekt ist.
Mein Jugendbotschafterin-Projekt, das ist halt eigentlich super schwer in Worte zu fassen, ich versuche es einfach mal. Ich habe mir gedacht, weil man wird ja oft, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, ich werde oft stigmatisiert oder gerate in Erklärungsnot, wenn ich sage, dass ich mich für die Arbeit, für die freie Selbstbestimmung und so weiter, für Menschen, insbesondere für Frauen und Mädchen einsetze weltweit. Dann ploppt dann bei den meisten erstmal so Feministin. Ne? Und ich muss sagen, lange habe ich mich wirklich schwer damit getan, mich als Feministin zu outen, weil das ja immer, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, korrigiere mich, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, aber oft ist es so, dass die Menschen ja in Stereotypen denken und denken, Feministin, die sind alle radikal, die wollen quasi Recht leben.
Männer hassen.
Ne? Also die hassen Männer, die mögen keine Männer und die wollen den Männern ihre kompletten Rechte absprechen und so weiter. Und da muss ich sagen, meine Intention ist es nicht. Das ist Bullshit. Also ich denke, Feminist, also das ist halt wieder, ne, das muss jeder halt für sich nochmal sich dahingehend Gedanken machen, was assoziiere ich mit dieser Begrifflichkeit? Feminismus, Feministin. Für mich ist es halt wirklich vorrangig, für die Gleichberechtigung zu stehen. Also das heißt ja nicht, dass ich jetzt irgendwelchen Männern oder dergleichen ihre Rechte absprechen möchte. Auf gar keinen Fall. Ich möchte nur, dass Menschen mit einem weiblichen Geschlecht, also Mädchen und Frauen, halt genau dieselben Chancen haben. Und dass sie nicht aufgrund ihrer ja, ihres biologischen Geschlechts irgendwie diskriminiert werden oder ja, den
verstümmelt werden.
Quasi verstümmelt werden. Ja, also mir tut es immer noch weh, dieses Wort zu sagen, verstümmelt, ne? Aber es ist ja letztendlich das. Ne? Und ja. Das muss man sich wirklich vor Augen führen. Also ich denke, also für mich ist Feminismus positiv konnotiert, absolut. Und es soll keiner irgendwie auf seine Privilegien oder dergleichen verzichten müssen, sondern ich möchte ein und dieselben Privilegien für alle haben.
So. Das finde ich eigentlich, das finde ich nämlich ganz schön, weil immer so, dass in so vielen, in vielerlei Bewegungen oder so, dass immer so ein Thema ist, dass gesagt wird, oder dass dann praktisch so gesagt wird, okay, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Und dass ich es eigentlich auch eher schön finde zu sagen, okay, können wir nicht alle praktisch auf das Maximum so, ne, irgendwie, so, dass alle irgendwie, ja, nicht in Saus und Braus, aber dass alle halt wirklich ein tolles Leben haben und alle Freiheiten genießen können. Wobei ich aber sagen muss, in gewisserlei Hinsicht ist es natürlich so, dass Männer schon irgendwie ein bisschen was an uns Frauen abtreten müssen, damit wir eben ja irgendwie was bekommen können. Ne? Also ich sag mal, wenn das ist jetzt gerade nicht mehr so krass, aber wenn wir uns an die Vergangenheit erinnern, also auch in Deutschland, wo Frauen bis in die 70er Jahre nicht alleine einen Job haben durften oder
sie mussten sogar ihren Ehemann oder ihren Vater oder ihre Brüder um Erlaubnis fragen, ob sie denn überhaupt einer beruflichen Tätigkeit nachkommen würden.
Ja. Das ist, oder einen Führerschein.
Also, ja, man denkt sich so heutzutage so, boah, das also ist ja schon eine Weile her. Bullshit, ist es gar nicht. Das ist gar nicht. Also da muss man wirklich sagen, da ist die Generation vor uns ja auch schon betroffen. Ne? Also Großeltern und dergleichen. Das muss man sich ja wirklich mal vor Augen führen.
Ja, genau. Oder auch, das ist ja etwas, was Terre Femme auch mit vorangetrieben hat in den 90er Jahren, dass Vergewaltigung in der Ehe als Straftat anerkannt wird. Und das ist halt was, ne, dass früher Männer wirklich angenommen haben, oder dass ihnen auch halt gesetzlich legal vermittelt wurde, dass die Frau ihnen gehört, dem Ehemann oder dem Vater. Und dass das natürlich dann in gewisser, also natürlich irgendwie bedeutet, dass dem Mann ein Privileg weggenommen wird. So. Aber das ist ja, also, ne, dass halt Frauen eigenständige Menschen sind und selbstbestimmte Wesen, die Entscheidungen treffen, so, also in gewisser Weise wurde Männern etwas weggenommen. Aber naja, also ich sag mal, also auch bei anderen, das ist ja so wie Sklavenhaltern wurden die Sklaven weggenommen.
Ja.
Und genau, wenn man ein humanistisches Weltbild vertritt, so niemand hat das Recht, einen anderen Menschen zu besitzen oder über den Körper von einem anderen Menschen zu entscheiden.
Ja.
Genau, deswegen, da würde ich sagen, ja, den Männern wurde schon irgendwie was weggenommen. Gleichzeitig haben sie auch ja total viel dazugewonnen, dadurch, dass Frauen halt Bücher schreiben dürfen und ich weiß es nicht, sich äußern dürfen und tolle Dinge irgendwie beruflich oder so machen. Ja. Dass ich unterm Strich finde, dass es auch für Männer auf jeden Fall
bereichernd.
Was Positives
war. Absolut. Ich versuche es immer halt so, ne, es ist ja auch so reine Psychologie, worüber wir uns jetzt gerade austauschen. Deswegen, also richtig gut, wie du das gerade dargestellt hast. Ich versuche es mir immer irgendwie so in so einem Tortendiagramm beziehungsweise wie so eine Tellerplatte oder so ein Stück vom Kuchen vorzustellen, ne, was dann vielleicht so, ne, wo der eine dann vielleicht so ja, 3/4 hat, ne, und das andere Geschlecht hat dann nur 1/4 und da hast du das gerade richtig schön gesagt, so, ne, mit dem, dass man da halt irgendwie so einen Ausgleich finden muss, ja, und das ist für beide Seiten bereichern.
Total, und weil ich auch mittlerweile so ein bisschen finde, dass lange Zeit auch so der Mann immer das Ideal war und dass ich eigentlich finde, dass man vielleicht auch schauen sollte, so, okay, warum ist das eigentlich das Idealbild und warum sollten Frauen danach streben, so zu sein wie Männer? Ob es nicht viel sinnvoller wäre, wenn wir schauen, so, okay, welche Qualitäten bringen wir alle mit und dass man auch Männer und Jungs ermutigt, liebevoller zu sein und sanfter zu sein und das
Emotionen zu zeigen.
Genau. Ja. Und nicht nur Wut und Aggression als Emotion, sondern auch Trauer und Freude und Liebe und ja auch irgendwie untereinander eine Zärtlichkeit miteinander und eine Wertschätzung haben kann. Und das ist immer so, was ich mir halt eigentlich von den Männern wünsche, dass die Männer sich dafür einsetzen, weil ich glaube, wenn man da praktisch die nächste Generation so großziehen wird, dass da was richtig Schönes draus entstehen kann.
Das glaube ich auch. Und ich finde es auch immer wieder schön zu betonen, wir Frauen, ne, man sagt ja so schön metaphermäßig, wir haben die Gabe, neues Leben zu schaffen. Klar brauchen wir die Männer dazu. Ne? Also wir sind ja fruchtbar, aber am Ende des Tages sind wir diejenigen, die neues Leben in die Welt hinaustragen. Und da fände ich es halt wirklich von Vorteil, wenn so manch ein Mann, der halt wirklich so in seiner männlich dominierten Welt irgendwie in seinem Bubble ist, sich auch mal das so nochmal durch den Kopf gehen lässt und sich bewusst macht, okay, ich habe eine Mutter. Es hat ein weibliches Wesen nicht zur Welt gebracht. Ne? Also es brauchte schon ein weibliches Wesen, was halt nicht unerheblich dafür ist, um Mensch, als Mann quasi geschaffen worden zu sein. Ja.
Und das finde ich auch so gesamtgesellschaftlich mega spannend, weil wenn wir uns anschauen, in wie vielerlei Hinsicht halt Mütter auch abgewertet werden und die Bedürfnisse von Müttern in dieser Gesellschaft einfach nicht relevant sind. Kürzlich von einer Bekannten irgendwie wieder mitbekommen, dass es auf vielen Spielplätzen einfach keine Toiletten gibt. Mhm. Und das ist so, das ist nur so eine Kleinigkeit, aber irgendwie finde ich das sehr schön, dass man irgendwie sagt so, hey, jeder Mensch auf dieser Welt wurde von einer Frau zur Welt gebracht.
Ja.
Und da sollten wir einfach eine andere Wertschätzung dafür an den Tag legen. Was ja auch nicht bedeutet, ne, dass Frauen nur dazu da sind. Aber da versuchen wir auch mit aufzuräumen. So, ich meine, wir beide machen coole Projekte und wollen dazu inspirieren. Mhm. Aber genau, dass eben Mütter und Frauen halt mehr Wertschätzung erfahren in dieser Gesellschaft.
Absolut, also Respekt. Ich denke so von beiden Seiten aus, Respekt und der kommunikative Austausch.
Ja. Total. Genau, und wir sind jetzt eigentlich total abgedriftet. Genau, weil du nämlich eigentlich noch erzählen wolltest. Also, haben wir total lange ausgeholt, was wir über Feminismus und Frauen und Männer denken. Ich meine, man konnte es jetzt so zwischen den Zeilen, glaube ich, schon raushören, was du als Jugendbotschafterin machst, aber vielleicht möchtest du es noch einmal so ein bisschen konkretisieren
jetzt. Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Und zwar möchte ich einfach als Sprachrohr dienen. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt nicht speziell einer Thematik gewidmet oder dergleichen, sondern habe eigentlich gedacht, okay, als Jugendbotschafterin, mich kennt ja vielleicht auch die ein oder andere Person schon und bei Instagram habe ich ja auch schon eine gute Reichweite, würde ich sagen. Und mein Ziel ist es, oder mein Traum, ich spreche ja immer von Träumen, mein Traum ist es halt einfach, so einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen und einfach so auf Themen wie die Frauenarbeit, Mädchenarbeit aufmerksam zu machen. Und deswegen ist es halt super schwer für mich jetzt so einfach zu denken und zu sagen, okay, ich möchte jetzt nur FGM oder nur Zwangsverheiratung oder so, weil ich finde, dass Feminismus beziehungsweise das Einstehen für die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen für ein selbstbestimmtes und freies Leben, das bedarf so viel, als dass ich das einfach nur eingrenzen kann. Weil wenn ich jetzt angenommenerweise nur über FGM sprechen würde, da kommen ja noch ganz viele weitere Themen hinzu, wie Bildung, ne, wie Bildung, Gleichberechtigung, Patriarchat und dergleichen. Also das sind halt ganz viele Teilpunkte, die da mit runterfallen. Und deswegen nutze ich einfach meine Präsenz dafür, auf feministische Themen aufmerksam zu machen.
Ja, das finde ich sehr cool. Das geht mir nämlich genauso. Deswegen habe ich mich auch für dieses Format entschieden, weil ich einfach gesagt habe, ich will alle irgendwie abholen und will auch auf die Bandbreite der Themen aufmerksam machen, für die sich eben auch TETEFAM einsetzt. Mhm. Und auch so ein bisschen so das Thema Frauenrechte irgendwie ins 21. Jahrhundert zu holen, ne? Und klar zu machen, warum es heutzutage immer noch total wichtig ist. Und dann für mich, und ich glaube, da kannst du dich nämlich jetzt auch drin wiederfinden, auch die Frage so, okay, was für eine Art von Feminismus vertrete ich? Mhm. Und dass ich so ein bisschen für mich festgestellt habe, ich glaube, ich möchte eine Art Vorbildfeminismus vertreten. Und ja, dann kürzlich habe ich was gelesen, dass wenn man ein Vorbild hat, dass man ja selber nicht ein Nachbild sein möchte, ne, und oder jemanden nachäffen, aber dass es ja eher so ist, andere Frauen und Mädchen zu inspirieren, halt, ne, dass man den Mund aufmachen darf, dass man laut sein darf, dass man ja sich nicht diesen Stereotypen so hingeben muss und ja, das ist so, was ich irgendwie vertreten will und was ich auch versuche, hier zu vermitteln. Und deswegen, ja, total cool.
Ja, das gelingt dir absolut, meine liebe Lotti, das gelingt dir absolut. Und ich musste gerade auch richtig schmunzeln, weil da sprichst du mir auch absolut von der Seele, ne? Also als Vorbild würde ich mich jetzt nicht betrachten, aber so als gelungenes Beispiel, ne, für dass ein jeder Mensch, egal was er für einen biografischen Hintergrund hat, was seine Vorgeschichte ist, dass ein jeder Mensch irgendetwas Politisches bewirken kann. Weil das, was wir jetzt gerade machen, dieser Austausch, das ist ja reine Politik. Ne? Also viele denken sich so, okay, Politik, langweilig und dergleichen. Aber das ist, ne, mitzumischen, mitzuwirken, aktiv zu sein, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Weil ich finde, ich bin gar kein Freund von extrem. Ne? Also weder extrem komplett in die eine Richtung oder extrem in die andere Richtung. Ich finde, man muss halt wirklich so weit offen sein, dass ein Dialog möglich ist, damit man sich auch mit seinem Gegenüber austauschen kann und irgendwie auch gestärkt und vielleicht auch reflektierend aus diesem Dialog rauskommen kann. Und dafür möchte ich halt, ja nicht als Vorbild, aber so als Beispiel, ne, dienen und zu sagen, okay, jeder Mensch ist individuell. Und so kann auch das Engagement sein, super individuell. Und ja, das ist.
Aber da muss ich noch mal kurz einlenken, weil also einfach dadurch, dass du, wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, du hast schon so viele Leben gelebt, du hast schon so viele verschiedene Sachen gemacht, so, und dass ich das Gefühl habe, so, also, dass du dich in überhaupt keine einzige Schublade irgendwie einsortieren lässt. Und das, finde ich, hat auf jeden Fall Vorbildfunktion für Mädchen und junge Frauen. Das finde ich sehr cool. Und ja, jetzt haben wir schon so viel gequatscht, aber ich finde es auch mega cool. Und ich wollte ja auch, dass das hier heute eher ein entspannter Dialog wird. Aber genau, wir wollen ja auch eigentlich noch mal ein bisschen wirklich über FGM sprechen. Und genau, du hast dich ja damit auch schon befasst. Du hast ja im vergangenen Anfang des Jahres hast du ja auch so einen Live-Talk gemacht mit einer Expertin von Terre de Femme, mit einer Community-Trainerin. Und vielleicht möchtest du einfach mal erklären, was eigentlich FGM oder die weibliche Genitalverstümmelung ist.
Genau, du sprichst da die Aktion vom 6. Februar an. Das Video ist übrigens auch bei Instagram, bei Terre de Femme noch verfügbar.
Werde ich verlinken.
Genau, prima. Und ja, Fatou Diatta, also Fatou ist die Expertin und war witzig, dass ich gerade mit ihr diesen Dialog führen durfte, sie als meine Expertin, weil damals aus einer Lagerhalle hatte ich eine Begegnung mit Fatou. Fatou macht ja Musik und ist Rapperin und verarbeitet so ihre Erfahrung mit FGM und so weiter auch in ihrer Musik. Und ich habe in der Osnabrücker Lagerhalle stand ich vor der Bühne und habe sie gesehen und dachte, boah, was für eine Powerfrau. Sie macht so viel für die Frauen und das sind halt wichtige Themen, für die sie sich einsetzt. Ne? Also, und dann auf einmal von der Geschäftsstelle hatte mir Lisa Kaiser, ne, den Kontakt zu Fatou ermöglicht. Und da dachte ich, ne, das kann es doch nimmer sein. Ne? Ich war früher 10, 11, 12 Jahre alt und habe diese Frau bewundert. Und jetzt habe ich die Ehre, mit ihr so einen Live-Talk zu führen. Also grandios.
Oh, mega cool. Ja. Da werde ich dir hinterher auf jeden Fall schreiben, dass wir auch das vielleicht mal verlinken können, ja, ihre Musik oder so. Das finde ich richtig cool. Absolut. Ja, total spannend.
Ja. Also, du hattest mich jetzt gerade gefragt, was ist denn überhaupt die weibliche Genitalverstümmelung? Und ich habe mich da ein bisschen so an die Weltgesundheitsorganisation, es gibt ja unterschiedliche Definitionen, und daran habe ich mich orientiert. Und diese definiert die weibliche Genitalverstümmelung, also auf Englisch Female Genital Mutilation, ja, als jede nicht therapeutische oder medizinische, teilweise oder vollständige Entfernung oder Verletzung des weiblichen äußeren Genitals, also aus vermeintlich religiösen oder kulturellen Gründen. Und das heißt, ne, ich habe es ja gerade schon rausploppen lassen, nicht therapeutisch, nicht medizinisch. Das heißt, du hast ein gesundes Geschlechtsorgan und das wird einfach verstümmelt. Genau. Und es sieht dann so aus, dass die Mädchen, also oft ist es so, dass das zwischen dem 1. bis zum 10. Lebensjahr, ich kann jetzt wirklich nur von mir aus meiner Kultur beziehungsweise aus meinem eigenen Bubble berichten, dass die Mädels meistens 3 bis 5 Jahre alt sind und dann kommt eine Beschneiderin, also auch diese Bezeichnung Beschneiderin, da denkt man ja so, okay, die Person hat eine Ausbildung genossen oder dergleichen. Absolut nicht. Also das sind dann oft so die stammesältesten Frauen, die dann wirklich den ganzen Tag über ja nichts anderes machen, außer Mädchen zu beschneiden oder zu verstümmeln. Und das machen sie dann mit unterschiedlichen Werkzeugen, die gerade frei zur Verfügung sind, ne? Das können Glasscherben sein, können aber auch Rasierklingen sein, also diese einfachen Rasierklingen, können aber auch Messer sein oder andere scharfe Gegenstände wie Stein oder Holz, ne, was vorher angeschliffen worden ist. Und damit werden dann die äußeren Geschlechtsorgane, also die Schamlippen, äußeren, inneren, unter anderem auch die Klitoris weggeschnitten.
Und das ist ja auch, also ich sag mal, Glasscherben, angeschnitztes Holz, da hört man ja auch schon raus, so, dass es ja nicht, dass es keine medizinische Prozedur ist, so, und was auch für ein Infektionsrisiko erstmal nur von dieser Prozedur so ja, ausgeht.
Absolut. Deswegen, also Beschneiderinnen, ne, die kommen dann, wandern dann von einem Dorf zum nächsten Dorf und dann finden gewisse Zeremonien statt. Deswegen werden ja oft Beschneidungen auch so als, ja, als
Initiationsritus.
Genau, Initiationsritus betrachtet, weil ohne die Beschneidung wird das Mädchen nicht als vollwertige Frau oder Mitglied der Kultur, der Gesellschaft betrachtet.
Ja. Und das ist, also wenn jetzt Initiationsritus, weil ich mir, ich bin vor ein paar Monaten, habe ich auf einer Konferenz, habe ich mich mit einer Bekannten unterhalten, Roxy, liebe Grüße an der Stelle, sie meinte, dass sie den Podcast gerne hört, und da hatte sie mir nämlich erzählt, dass so einer ihrer ersten Berührungspunkte mit Feminismus war, nämlich auch die FGM, und dann habe ich mich daran erinnert, dass ich, als ich so in der 7. Klasse war, wo ich gerade dabei war, in die Pubertät zu kommen, da war das für mich irgendwie auch so ein Thema, so Übergang von Mädchen zu Frau. Und da habe ich mich dann mit Initiationsriten befasst. Mhm. In der 7. Klasse, ich war also gerade 13 geworden und habe dann tatsächlich so ein Kurzreferat gehalten, wo ich auch über FGM gesprochen habe, wo mir, glaube ich, damals aber so diese Tragweite gar nicht so bewusst war, weil, glaube ich, sich wirklich das zu vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert, das so furchtbar ist, dass ich das, glaube ich, gar nicht so gut fassen konnte, da als Teenager. Aber dass das wirklich so mein allererster Berührungspunkt mit Frauenrechten oder mit einem feministischen Thema war, FGM. Genau, und so, sorry, das wollte ich nur gerade, aber dieses Initiationsritus, dass es total wichtig ist. Und weil ja auch, glaube ich, in vielen Communities die Mädchen, die nicht beschnitten sind, so, es gehört dazu. Und ich habe sogar schon mal von einer Betroffenen die Geschichte gehört, dass die damals, ihr Name ist Hibo Wadera, sie wurde auf dem Schulhof gehänselt von den anderen Mädchen. Es wird gesagt, nee, du bist dreckig, du bist schmutzig, du bist nicht beschnitten. Mhm. Und dass sie dann gesagt hat, Mama, Tante, so warum bin ich anders als die anderen? Mhm. Und dass sie, also ich meine, das ist auf so einer psychologischen Ebene, ne? Weil sie halt selber danach gefragt hat, mhm. ob sie nicht, weil sie so sein wollte wie die anderen, was natürlich trotzdem nicht ihre Schuld ist, dass das gemacht mhm. wurde. Aber dass sie das von sich aus als, also da war sie, glaube ich, auch so in der Grundschule ungefähr, mhm. das von sich aus wollte. Also ja. Was für eine enorme Rolle das spielt, ne?
Ja, das hast du auch nochmal sehr gut zusammengefasst. Also unser einer oder viele Menschen, die sich damit überhaupt nicht befassen. Also deswegen muss ich sagen, ich habe gerade Gänsehaut bekommen, als du erzählt hattest, dass du dich dieser Thematik zu deinem 13., 14. Lebensjahr angenommen hast. Da muss ich echt sagen, krass, Chapeau, weil die meisten Menschen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen, die sind irgendwie da auch selbst mit in der Bubble, beziehungsweise kennen sie jemanden, dem das widerfahren ist und die sich dann zum ersten Mal damit wirklich auseinandersetzen, weil sie es begreifen wollen. Wie kann das passieren? Und ich kann da wirklich nur sagen, deswegen war die Geschichte, die du gerade erzählt hast, auch wirklich wichtig oder als Beispiel richtig gut, weil die Person, die Betroffenen, die kommen aus dieser Community. Sie kennen es nicht anders, muss man ja wirklich sagen. Die haben jetzt nicht die Möglichkeit, sich darüber Gedanken zu machen, auch was meine Eltern machen oder was meine Mutter oder meine Tante mir auferlegen, das ist schlecht. Die kommen gar nicht in diese Rolle hinein, dass sie überhaupt das hinterfragen, weil sie halt wirklich so in der Community drin sind, dass man gar nicht, also man kann ja nichts vermissen, was man quasi nicht kennt. Man kann ja Dinge nicht hinterfragen, wo man vielleicht auch nicht das Gegenteilige sieht. Muss ich auch sagen, ich als kleines Mädchen in der Elfenbeinküste habe mir ja auch nie Gedanken drüber gemacht, ach Mensch, vielleicht gehst du nicht in die Schule oder so. Für mich war es halt einfach so, ich bin Mädchen, ich werde irgendwann verheiratet. Gut, irgendwann werde ich dann halt auch verstümmelt, so krass gesagt. Und ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, ob was Recht oder was Unrecht ist, weil man halt so sozialisiert wird. Und gerade als Kind spielen ja die Eltern oder so, das soziale Umfeld spielt ja eine ganz große Rolle. Wie kann ich denn als Kind davon ausgehen oder überhaupt meine Mutter, meine Großmutter hinterfragen? Die sind ja wohlwollend, die wollen mir ja eigentlich das Beste überhaupt. Und das gehört nun mal mit dazu, ne? Also jetzt so überspitzt da gesagt. Da kommt man gar nicht ins Grübeln. Und deswegen, das wäre für mich so die Erklärung, weswegen das Mädchen, von dem du, also, ne? Von denen du mir gerade berichtet hast, dass sie dann wirklich so ein Leidensdruck ausgesetzt gewesen ist, von der anderen Seite, weil sie beleidigt worden ist. Als unreine, dreckig oder die Klitoris wird ja oft auch als Teufelswerkzeug betrachtet. Mhm. Ne? Also allgemein weibliche Lust, Lustempfindung, Libido wird ja oft in diversen Kulturen als Teufelswerk oder als teuflisch betrachtet und auch als angsteinflößend bezeichnet. Und demnach, ne, das für uns ist es jetzt natürlich, ne, überhaupt nicht greifbar. Wie kann das denn sein? Ne? Aber wenn du in dieser Bubble bist, dann hinterfragst du das nicht.
Ja, ja, und gerade auch wie praktisch, also man kennt das ja vielleicht aus der eigenen Familie so oder Umgebung. Natürlich blickt man zu den älteren Familienmitgliedern auf so und man möchte denen ja auch nacheifern so in vielerlei Hinsicht und ne, dass dann auch vielleicht gar nicht darüber gesprochen wird, wie schlimm das eigentlich ist, weil es eben auch total tabuisiert ist, dann überhaupt darüber zu sprechen.
Ja, absolut. Also alles so, was so mit dem weiblichen Geschlecht zu tun hatte, muss ich wirklich sagen, kann ich aus meinen eigenen Erfahrungen in der Familie sagen, wurde nie richtig bei Namen genannt. Es hieß zum Beispiel, die Periode hieß immer so auf Französisch truc de femme, also die Sache der Frau. Mhm. Ne? Und auch so Besuche bei Gynäkologen, Fachärzten oder so, das ist alles so hinten übergefallen, weil da halt einfach diese Bildung gar nicht da ist. Also dieser Raum ist gar nicht gegeben worden. So alles, was so mit dem weiblichen Geschlecht zu tun hatte, wurde gar nicht thematisiert.
Ja. Genau, weil du jetzt gerade schon Gynäkologie angesprochen hast. Mhm. Das ist ja auch eigentlich so ein ziemlich großer Verknüpfungspunkt irgendwie, warum das auch in Deutschland so wichtig ist. Also einmal findet das natürlich absolut, dass wirklich also dass Genitalverstümmelung auch hier stattfindet, dass das teilweise wirklich so Genitalchirurgen sind oder die Mädchen werden dann eben in die Heimat im Urlaub und dann wird das dort gemacht. Aber das, also das ist das Wichtige, warum wir immer weiter darüber sprechen müssen und warum es so wichtig ist, dass Terre des Femmes das eben auch in der Öffentlichkeit thematisiert, dass eben auch Gynäkologinnen oder Hebammen, eben alles, was rund um ja die weibliche Gesundheit und auch die Geburtshilfe stattfindet, dass die aufgeklärt sind. Weil, ne, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du das ein bisschen berichten. Ich weiß nicht, ob du, wie viel du darüber weißt, aber ob sowas überhaupt ja auch vielleicht in so einer Ausbildung oder sowas thematisiert wird, also auch das erstmal zu erkennen und dann aber vielleicht auch damit umzugehen. Also wie sieht es gerade aus in Deutschland so bei dem Thema?
Ja, also ich muss sagen, für mich war halt wirklich dieser Instagram-Live-Talk mit Fatou Diatta als Selbstbetroffene super ausschlaggebend. Wir kennen ja auch so die Wüstenblume, Varisdiri und dergleichen, ne? Und da ist es so, kriege ich jetzt gerade schon wieder eine Gänsehaut, weil Fatou ist damals schwanger gewesen und hatte, also ich glaube, ich kann das jetzt hier erzählen, weil sie das auch in dem Live-Talk öffentlich kundgegeben hat. Und zwar hatte sie, war sie schwanger und war dann bei einer Gynäkologin und die hatte gedacht, dass da irgendwie bei ihr, weil sie ja beschnitten worden ist, es gibt ja auch unterschiedliche Typen von Beschneidung. Und die Gynäkologin hatte zu dem Zeitpunkt noch gar keine Berührungspunkte mit der Thematik und hatte sich gedacht, dass sie da irgendwie eine Fehlform, Fehlbildung gehabt hätte. Ne?
Bis dann also, dass es natürlich sei. Praktisch.
Genau, und bis dann Fatou gesagt hatte, okay, nein, ich bin beschnitten. So, ne? Und ich finde, ich hoffe, dass die Medizin mittlerweile so weit ist, dass sie auf solche Themen sensibel reagiert, zumindest in der Theorie. Ne? Also, ich meine, so ein beschnittenes weibliches Geschlechtsorgan, ja, also wenn du willst, ne? Du kannst dir Bilder, ne, im Internet, auch die ZuhörerInnen, sich anschauen und so weiter, aber das ist halt ja schon schockierend, muss man wirklich sagen. Und ich finde, jetzt so die angehenden Mediziner oder in der Medizin sollte diese Thematik definitiv nicht zu kurz kommen. Weil es ist ja wichtig, so diese Patienten-Arzt-Bindung, ne, es ist ja was ganz Intimes. Dort geht es ja, weit mehr als einfach nur irgendwelche Genitalien, sondern das ist ein Stück weit persönliche Geschichte. Intimer geht es ja gar nicht. Und sich jemandem gegenüber zu offenbaren oder dass die Person das dann auch wirklich sieht, die Person, die das sieht, die wird ja erstmal schockiert sein. Die muss ja auch erstmal wissen, zumindest in der Theorie, sowas ist machbar. Ne? Also das weibliche Geschlechtsorgan kann auch mal ohne Vulva-Lippen sein, oder, ohne Klitoris, kann zugenäht sein, kann weggeätzt sein, da gibt es ja unterschiedliche Typen. Und da, finde ich, müsste man auch Mediziner eigentlich schützen, beziehungsweise darauf vorbereiten, weil das ja traumatisierend sein kann. Und dass sie dann die Möglichkeit haben, das zumindest in der Theorie, ne, einfach durchzusprechen, wie gehe ich mit solch einer Patientin um? Weil man muss sich vorstellen, wir haben ja vorhin schon eingangs uns drüber ausgetauscht, dass diese Beschneidung, diese Genitalverstümmelung ja nicht im ärztlichen Kontext, nicht im Hospital oder dergleichen, sondern irgendwo draußen in der Wüste oder irgendwo im Keller oder sonst wo passiert, unter unhygienischen Möglichkeiten schlechthin. Und da kann es natürlich zu Verwulstungen, Verwachsungen, Entzündungen kommen und dergleichen. Und das heißt, die Frau, die hat dann ja auch, ne, erstmal Schamregion überhaupt, da unten jemand ranzulassen, ne, das ist ja immer mit Schmerz verbunden. Und deswegen finde ich, müsste in der Medizin definitiv diese Thematik mehr angesprochen werden. Fachpersonal sollte daraufhin sensibilisiert werden und auch geschult werden. Wie gehe ich denn mit Betroffenen um?
Ja, und gerade auch, also dass man das, ne, ich sag mal, dass man auch als Arzt oder Ärztin praktisch irgendwie überrascht ist, weil man sowas noch nie gesehen hat, aber dass man eben so sensibilisiert ist, dass man eben, also dass eben die Frau, der das widerfahren ist, dass die sich eben nicht vor den Kopf gestoßen fühlt und ne, weil da ja wahrscheinlich eh schon so viel Schmerz und Scham mit einhergeht, dass halt, dass man nicht noch das Gefühl hat, man wird jetzt auch vom Arzt hier irgendwie stigmatisiert oder dass die Ärztin irgendwie angeekelt ist oder sowas. Was ja total wichtig ist, dass die Frau, die betroffen ist, wirklich auch die, ja, sich traut, sich zu öffnen und es fährt hier gerade ein Krankenwagen vorbei. Dass sie wirklich die, ja, sich öffnen können und wirklich ernsthaft darüber sprechen können, so okay, wo sind die Probleme, wo sind die Schmerzen, und da nicht noch zusätzlich halt so eine Belastung damit dabei ist. Genau. Ein Punkt, den hatten wir gerade ganz am Anfang, hattest du den schon angesprochen und den finde ich nämlich total wichtig, deswegen würde ich da gerne nochmal drauf kommen. Und zwar dieses Thema Religion und Tradition. Ich dich ja heute ja eingeladen habe, um ein bisschen darüber zu sprechen, dass du vielleicht dazu nochmal was sagen kannst. Ja. Ich glaube, das ist ein sehr weit verbreitetes Missverständnis, dass FGM etwas Religiöses ist. Vielleicht kannst du dieses Missverständnis mal aus der Welt räumen.
Ja, sehr gerne mache ich das. Also deswegen starte ich immer so mit, dass FGM gilt halt weltweit eigentlich, also irrtümlicherweise, ne, vermeintlich als traditionelles oder kulturelles Initiationsritual. Und das dann halt, wie wir auch schon gesprochen haben, so den Übergang von Mädchen zur Frau symbolisiert oder darstellen soll. Es ist so, dass viele Frauen aus muslimisch geprägten Ländern so oder aus afrikanischen Ländern fälschlicherweise denken, dass FGM selbstverständlich ist, weil sie selbst davon ausgehen, okay, es hat irgendwas mit meiner Religion zu tun. Und stellen das dann, ne, aufgrund dessen, was wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, sie sind halt selbst so sozialisiert worden, stellen sie das niemals in Frage. Man muss aber wirklich sagen, Tradition und Kultur bzw. Religion, also Religion und Kultur spielen dabei gar keine Rolle. Eher ist es Tradition, weil es ja immer weiter vergeben wird. So, und es ist auch so, dass es gibt unterschiedliche Formen von weibliche Genitalverstümmelung, also da gibt es 4 verschiedene Typen. Und die unterscheiden sich aber auch nochmal aufgrund der ethnischen Herkunft, aufgrund der Religion. Also das sind halt wiederum Dinge, wo Religion und wo Kultur eine Rolle spielen, aber die haben nichts mit Tradition zu tun. So, und FGM lässt sich eigentlich nur auf patriarchale Gewaltstrukturen halt zurückführen. Ja. Es gibt Zahlen, Daten und Fakten. Ich muss jetzt mal gerade eben kurz selbst schauen, weil ich die Zahlen nicht im Kopf habe. Und zwar ist es so, dass die Anfänge von FGM in Afrika etwa bis zu 5000 Jahre zurück in die Vergangenheit reichen. Also 5000 Jahre, bevor es überhaupt irgendwelche größere Weltreligionen gegeben hat. Da merkt man, okay, Islam hat damit nichts zu tun. Christentum hat damit auch nichts zu tun. Ne? Also sonst wäre es ja wirklich so, dass es dann zeitgleich mit den Religionen dann quasi aufgeblüht worden wäre. Ja. Dem ist aber nicht so. Und es ist aber auch so, dass viele Menschen, also jetzt greife ich nochmal ein Irrtum auf, dass viele Menschen denken, okay, der Islam sagt es, ne? Also der Koran sagt es aus, dass Frauen beschnitten werden müssen oder dergleichen. Stimmt auch nicht. Es gibt keine einzige Passage im Koran oder sonst wo in irgendeiner Religionsniederschrift, die besagt, Frauen müssen verstümmelt werden. Gibt es nicht.
Und ich finde, das zeigt aber auch ganz gut, dass ja praktisch diese Frauenfeindlichkeit und patriarchale oder männliche Gewalt gingen diesen großen Weltreligionen, denen ging das schon voraus.
Absolut. 5000 Jahre davor, ne? Also 5000 Jahre vor dem Christentum. Also, ne? Und da gab es ja Islam ja noch gar nicht.
Genau. Ja. Und das aber auch, dass das ja auch im Umkehrschluss bedeutet, dass diese diese Strukturen, die schon vorgeherrscht haben, natürlich auch den Entstehungsprozess der Religion geprägt haben, weswegen dann diese Frauenfeindlichkeit eben auch in der Religion aufgegriffen wird.
Ja.
Und dass das aber, dass eben männliche Gewalt und Frauenfeindlichkeit und Unterdrückung, das nur, weil es eben dann niedergeschrieben ist, weil es eben schon vorherrschte, dass es nicht bedeutet, dass das okay ist. Mhm. Und das, ich finde, zu sagen, ja, das ist Teil meiner Religion, also es ist trotzdem noch sind trotzdem noch Menschenrechtsverbrechen, ne? Auch wenn du jetzt gerade gesagt hast, das steht da nicht drin. Ich meine so allgemein, ne? Dass ob jetzt in der Bibel irgendwie steht, die Frau hat dem Mann immer zu gehorchen oder irgendwie was, aber dass das dem eben vorausgegangen ist und ja, dass ich halt finde, dass es eben keine Entschuldigung dafür ist, dass es gemacht wird und dass das ja auch der Grund ist, warum Terre des Femmes sich oder warum auch viele andere Organisationen und wir uns eben gegen weibliche Genitalverstümmelung einsetzen.
Ja, absolut. Und also ich mache mir ja auch immer wieder Gedanken, wie kann es überhaupt sein? Also es gibt gar keinen Zusammenhang zu Religion, zu FGM. Ich denke einfach, dass da wirklich so das Patriarchat eine ganz, ganz große Rolle spielt und dass es per se darum geht, die weibliche Sexualität irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Ne? Also so diese Dominanz halt, ne? Einfach so die Frau zu unterdrücken und die Frau irgendwie klein zu halten.
Meine Theorie ist immer, dass halt das, was wir gerade ganz am Anfang gesagt haben, ne? Dass halt Männer sich eigentlich bewusst sind, dass Frauen eben diese Macht haben, Leben zu erschaffen. Und dass wenn Frauen praktisch so da in ihrer Macht sind und auch ihre Sexualität frei ausleben könnten und die Partner auch frei wählen können und sagen können, so nee, mit dem will ich aber keine Kinder bekommen, dass ich glaube, dass das auch zusammenhängt, ne? Dass man eben, dass Männer gesagt haben, so nee, das ist gefährlich für unsere Vormachtstellung und dafür sich irgendwie eine Nachfolge zu sichern, wenn Frauen so in ihrer Macht sind und damit eben auch irgendwie ja frei in ihrer Sexualität.
Ja, ja, absolut. Ich fand das vorhin auch nochmal interessant, als du den Aspekt mit der Religion angesprochen hast, dass diese weibliche Genitalverstümmelung ja auch wiederum Einfluss auf die Religion hatte. Wenn man sich mal überlegt, so also ich kann jetzt nur aus dem Islam sprechen, eine Frau, die ihre Periode hat, sie betet zum Beispiel nicht. Ne? Mhm. Oder oft ist es auch so, dass bei mir in der Kultur ist es so, wir haben immer von ganz großen Platten gegessen. Ne? Also die Kinder saßen dann schön im Hofsinneren und haben dann gemeinsam dann mit der Hand von einer großen Platte gegessen. Die Männer haben für sich gegessen und die Frauen aber auch für sich gegessen. Irgendwann habe ich das mal hinterfragt. Das ist halt einfach, die Frau ist unrein, wenn sie blutet. Mit anderen Frauen darf sie ihr Essen teilen, aber es ist unrein. Ne? Mhm. Also so dass die Fruchtbarkeit der Frau so gravierende Einflüsse hat. Wenn man sich weiter mal so im indischen Raum umschaut, ist es ja auch häufig so, dass die Mädchen, also das blutende Mädchen, die blutende Frau, teilweise separiert wird.
Diese Menstruationshütten.
Ja, die Menstruationshütten, genau. Dass sie dann wirklich ihre Familien verlassen müssen und jeder weiß, okay, sie blutet jetzt gerade und deswegen darf sie halt nicht in ihrem Elternhaus sein, sondern muss in so eine Menstruationshütte sein.
Ja.
Also da merkt man halt schon, ne, dass so diese weibliche Fruchtbarkeit immer irgendwie negativ irgendwie dargestellt wird und negative Folgen mit sich bringt.
Hm.
Obwohl es ja das Natürlichste auf Erden ist.
Ja, total. Und ne, wie praktisch so durch die Religionen auch Begründungen geschaffen wurden, um eben Frauen dann auszugrenzen oder denen Gewalt zuzufügen. Ja.
Ja.
Ich glaube, wir hätten noch so viele Themen, über die wir sprechen wollen, aber wir reden auch schon über eine Stunde.
Ja.
Und ein Thema, was ich unbedingt noch besprechen wollte, ist nämlich, dass Terre de Femme als Orga immer so einen verstaubten Ruf hat.
Ja.
Also das zum Beispiel rund um das Jubiläum vor 2 Jahren, dass man so eine Art Brainstorming gemacht hat bei Terre de Femme. Okay, wofür steht Terre de Femme eigentlich? Mhm. Und dass dann wohl die Praktikantinnen so gesagt haben, so, ja, Terre de Femme, das ist so Feminismus für alte weiße Frauen. Und dass dann teilweise auch gesagt wird, so, irgendwie so eine Art White Savior Komplex, wenn sich eben zum Beispiel gegen FGM eingesetzt wird. Und dass ich das eben echt nicht so sehe, also ganz und gar nicht. Und ja, also da ist vielleicht auch ganz spannend, die Art und Weise, wie Terre de Femme beim Thema FGM arbeitet, weil das ja nicht so ist, dass dann jetzt irgendwelche Frauen aus der Geschäftsstelle in die Elfenbeinküste oder nach Mali oder wohin auch immer geschickt werden, sondern dass ja praktisch eher so eine Hilfe zur Selbsthilfe gemacht wird.
Genau,
vielleicht könntest du dazu noch was erzählen.
Ich finde das gerade richtig gut, dass du das ansprichst, weil ich muss sagen, vorher habe ich mir auch immer so Gedanken gemacht, so, wieso gibt es keine Menschen aus der Community, die sich für ihre Rechte einsetzen? Na, und wir haben ja vorhin auch schon über das Phänomen gesprochen. Wenn du so sozialisiert aufwächst, dann erhebst du deine Stimme nicht. Erhebst du deine Stimme nicht gegenüber deine Elternteile. Zum Beispiel bei mir in der Elfenbeinküste in der Kultur ist es so, dass die Eltern so wie kleine Götter verehrt werden. Die Eltern können Unrecht haben, aber nichtsdestotrotz, die Eltern haben am Ende des Tages immer noch Recht. So, und das war für mich halt, so. Ja, das letzte Wort und auch wirklich Recht, ne? Das war für mich halt super spannend, als ich dann 2015 in der Heimat gewesen bin und dann plötzlich gemerkt habe, okay, ich bin vielleicht doch eine aufmüpfige Frau halt, ne? Also ich habe so schon so westliche Ansichten angenommen, wo ich dann mir auch oft auf die Zunge beißen musste und dachte, okay, jetzt reiß dich zusammen, Spagat halt wieder, ne? Zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Genau. Muss aber sagen, ich kann es nachvollziehen, dass gewisse Frauen auch einfach aus Scham und dergleichen nicht an vorderster Reihe stehen und sich outen möchten, sich auch nicht verletzlich zeigen möchten, weil bei dieser Gruppierung, bei diesen Gruppierungen gibt es teilweise immense Folgen, ne? Wie zum Beispiel, dass man verstoßen wird von der Familie. Es gibt halt wirklich Konsequenzen, wo dann auch Betroffene dann für sich aus abwägen, was mache ich jetzt? Und deswegen ist es umso wichtiger, dass Terre de Femme das Jugendbotschafterprogramm hat, dass Terre de Femme engagierte Menschen hat, und zwar auch Frauen aus diesen sozialisierten Kreisen, die den Mut haben, sich selbst zu offenbaren und zu sprechen, weil das ist ja wirklich was super Intimes. Und da hat ja Terre de Femme jetzt auch vor kurzem ein neues Programm beziehungsweise ein Projekt gestartet. Shane. Genau. Mhm. Und Shane stelle ich mir halt immer so vor, wie so aus dem Englischen so eine Kette, ne? Und eine Kette von Menschen, die sich zusammentun, die irgendwie miteinander so wie so diese Kettenglieder halt verzahnt sind und die sich gegenseitig stärken und die dann auch bestenfalls aus dieser Community kommen und Wissen vermitteln können. Und das macht Shane. Also Shane bildet Menschen aus, die aus diesen Communities kommen, weil ich meine, es macht ja nun mal wirklich einen Unterschied, ob jetzt ich hole mal aus. Und zwar gab es ja hinsichtlich Blackfacing und so weiter, es gab ja auch hinsichtlich Rassismus und so weiter, auch einige Debatten, die dann auch in den öffentlich-rechtlichen Medien zur Sprache gekommen sind. Und wo es dann wirklich um Blackfacing ging. Also da geht es darum, dass Menschen, die hellhäutig sind, die dann so das Bestmöglichste oder die für sie tollsten Eigenschaften und also äußeren Eigenschaften von Menschen dunkler, also von People of Color sich aneignen, wie zum Beispiel ausgeprägtere Lippen, Gesichtsstrukturen und, dass sie dann auch oft in die Sonne gehen oder ins Solarium gehen, Sonnenstudio gehen, um halt dunkel zu werden, um halt wirklich zu ihrem Vorteil, also ich sage es jetzt wirklich auch so in Anführungsstrichen, zu ihrem Vorteil aus der anderen ethnischen Gruppierung das Beste für sich zu ziehen. So, und da gab es eine Gesprächsrunde, da gab es, ich meine, 3, 4 hellhäutige Frauen, ne, die sich dann über diese Thematik ausgetauscht haben. Und wo ich dann selbst so als, ja, ich reduziere mich nicht auf meine Hautfarbe oder dergleichen, wo ich mir dachte so, wie kann das sein, dass, also wie ignorant ist es, dass dort überwiegend privilegierte, hellhäutige Menschen, wo man denkt, okay, die haben vielleicht kaum Berührungspunkte damit, also offensichtlich nicht, dass sie sich diesen Raum nehmen und sich darüber austauschen. So, anders ist es, anders wäre es, wenn es da noch weitere Personen, also People of Color wären. Ne? Das wäre
ja, Betroffene.
Betroffene halt einfach. Ja. Ne? Weil dann erreicht man ja auch was anderes. Dann wirkt es halt nicht so wie, naja, so die Person, ne, ist so frech und nimmt jetzt den Raum für sich ein und spricht über Themen, die, also es wirkt halt nicht authentisch. Und das ist das Coole an dem Projekt Jane, dass Terre des Femmes da wirklich Leute hinzuzieht, die halt wirklich betroffen sind und die auch, ich finde, Sprache kann so viel transportieren und die dann vielleicht in ihrer eigenen Muttersprache oder Stammessprache auf die Betroffenen zugehen, also auf die Community zugehen. Und die dann vorher geschult werden von Terre des Femmes, auf Betroffene, also zu den Familien oder ne, zu dieser Ortschaft hingehen und dann wirklich Aufklärungsarbeit machen. Und ich finde, wenn da eine Person ist, die dieselbe Sprache spricht, die die eigene Kultur kennt, die die Tradition kennt, die aber kommt und sagt, hey, schau mal, ich kläre dich jetzt mal auf, ne, auf Augenhöhe, in derselben Sprache bestenfalls, weil ich finde, Muttersprache, das ist nochmal was komplett anderes. Da hat man auch die Möglichkeit, andere Emotionen schwingen zu lassen und andere Begrifflichkeiten zu nutzen.
Viel mehr Nuancen sind damit drin.
Ja, genau, absolut. Und das ist das Coole an dem Projekt Chain, dass Terre des Femmes wirklich Betroffene ausbildet und Betroffene als Botschafterin für die Informationsvermittlung und für einen Austausch und auch für Perspektivschöpfung, also dass andere Wege, Alternativen aufgezeigt werden. Das wirkt für mich, also ist respektvoller, authentischer und auch irgendwie annehmbarer.
Ja. Ich finde das, also mir sind da so ein bisschen so zwei Sachen dazu eingefallen. Und zwar, also das ist natürlich einmal, finde ich es total wichtig, dass auch ich als weiße Frau, als irgendwie christlich sozialisiert, total privilegiert hier in Deutschland aufgewachsen, dass ich auch über diese Themen spreche und Aufmerksamkeit auf diese Themen lenke, weil ich auch irgendwie das so sehe, so, das ist ja jetzt nicht alleinig die Aufgabe von Betroffenen, darauf aufmerksam zu machen, so, und das kann auch total zermürbend wirken, auf Betroffene das immer wieder erklären zu müssen, aber dass gleichzeitig die Arbeit wirklich, also wirklich in den Communities, wirklich den Leuten zu erklären, so eine Genitalverstümmelung, so hey, das weibliche Geschlechtsorgan, das ist kein Teufelsding, so, ne, das sollte nicht tabuisiert werden, dass das doch auch aus der Community kommen muss, so wie du es gerade beschrieben hast. Einfach weil, ja, also ob Sprache und auch so dieses Verständnis, eine große Sensibilität dafür, wie man dieses Thema eben angeht. Und also, dass ich das so ein bisschen so zweischneidig finde. Und ja, ich finde das auch total toll, dass eben Terre des Femmes dann wirklich die Community-Trainerin ausbildet, die in ihrer eigenen Community was Tolles bewegen, als Multiplikatorinnen. Ja. Finde ich total wichtig. Das ist, ja.
Ja. Ja, und ich finde, diese Thematik ist ja auch super sensibel und deswegen sollte ja auch, ne, wir haben ja gerade schon gesagt, Sprache kann so viel transportieren, so viele Schwingungen mit sich bringen und es hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun. Mhm. Also wenn jetzt irgendjemand Wildfremdes kommt, was heißt Wildfremdes, aber jetzt, ne, der vielleicht nicht über die kulturellen Gegebenheiten und so weiter ja, der das vielleicht auch nicht fühlt, der so halt nicht aufgewachsen worden ist, dann finde ich, wäre es halt schon respektlos, wenn die Person sich dann, ne, das dann so annehmen würde. Und deswegen, du hattest jetzt ja vorhin noch angesprochen, dass du das ja auch als deine Pflicht siehst und das auch zu Recht, dass du auf diese Themen aufmerksam machst. Ne? Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das soll jetzt keinesfalls heißen, so okay, du bist jetzt blond, blauäugig, du bist jetzt privilegiert und dergleichen, du darfst jetzt niemanden über FGM aufklären. Absolut nicht. Ne? Also sollst du unbedingt. Aber ich denke, es ist halt nochmal was anderes, ob, also wie der Austausch, wie der Dialog stattfindet. Ja. Und ich glaube wirklich, dass man halt auch mehr transportieren kann, wenn man, also Dinge annehmen kann, wenn Betroffene darüber berichten. Ich kann jetzt ja auch nicht, ich bin gesund, würde ich sagen. Gut, ich habe einige chronische Erkrankungen, aber ich bin gesund. Ich habe zwei Beine, ich kann laufen. Und ich kann jetzt mir auch nicht herausnehmen, jetzt bei einer Debatte um Barrierefreiheit und so, kann ich ja mir jetzt auch nicht herausnehmen und sagen, okay, die Personen, die jetzt im Rollstuhl sitzen, für die wäre das so und so. Ich kann zwar aus der Theorie her sagen, aber es wäre glaubhafter, wenn eine Person, die wirklich im Rollstuhl sitzt, also eine betroffene Person, sprechen würde. Versteht man, was ich fragen möchte?
Total. Ja, total. Ich finde, ja, das ist ein Thema, was irgendwie, auch, also auch beim Thema Behinderung, ne, so irgendwie viel Nuance irgendwie man da mitbringen muss. So. Und es irgendwie... Ja, auf jeden Fall Betroffene sprechen lassen, Betroffenen zuhören.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch so, man selber darf auch sich äußern und darf sich
soll man auch
für Frauen,
unbedingt.
Ja, bitte für Frauenrechte einsetzen.
Ja,
genau. Oh, so, jetzt haben wir schon echt eine ganze Weile gequatscht und deswegen möchte ich dir noch eigentlich eine letzte Frage stellen. Und zwar, wie es feministisch weitergehen soll, wenn wir uns eine vierte Welle des Feminismus vorstellen oder du dir das vorstellst. Mhm. Was sind deine Wünsche, Hoffnungen oder auch Träume für eine feministische Bewegung in Zukunft?
In Zukunft. Also ich spreche oder immer jetzt. Davon, ich träume immer gerne,
das
weil Ziele werden einfach abgehakt und Träume ist halt so ein Prozess halt, finde ich.
Mhm. Oh, schön.
Und, deswegen sage ich immer, ich träume und ich träume davon, dass irgendwann weder die ethnische Herkunft, die Hautfarbe, die Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder aber auch so das Geschlecht einfach so nicht mehr in den Fokus gerückt werden muss, weil das selbstverständlich ist. Dass Männer und Frauen, also dass das weibliche Geschlecht genau dieselben Rechte hat, wie auch das männliche Geschlecht. Also das sind so meine Zukunftsvisionen, wo ich denke so, okay, krass, vor 50 Jahren mussten die Großmütter noch die Großväter um Erlaubnis fragen, ob sie überhaupt arbeiten dürfen. Ne? Oder ob sie sich ein eigenes Konto einrichten durften bei der Sparkasse. Ne? Und in den 50 Jahren ist so viel passiert und ich habe diese Vision, dass eines Tages, also vielleicht träume ich das auch einfach nur, dass eines Tages, dass sich diese Arbeit, ja, unser Engagement dahingehend so auszahlt, dass das halt nicht mehr debattiert werden muss, dass es halt nicht mehr in Frage gestellt wird, so, ja, was ist denn Feminismus überhaupt? Klar, Austausch ist wichtig, aber dass man nicht mehr so viel Arbeit dahinter stecken muss, wirklich Dinge, banale Dinge, für banale Dinge, für Gleichberechtigung. Ne? Also, dass das halt irgendwie selbstverständlich ist. Das wünsche ich mir eigentlich so für meine Urgroßenkel irgendwann, dass sie sich dahingehend keine Gedanken machen müssen.
Okay, also ich würde mir das am liebsten schon für uns beide und vielleicht für mögliche Kinder wünschen. Mhm. Aber ja, also das teile ich auf jeden Fall, dass wir uns einfach alle in unserer Menschlichkeit sehen können.
Ja.
So als ganze Menschen und dass, ne, dass das Aussehen oder die Herkunft und die Einstellung, dass das wirklich keine Rolle mehr spielt, sondern dass wir uns alle als Menschen gegenseitig sehen und respektieren können.
Ja, ja. Respektieren und wertschätzen.
Ja.
Das ist das, ja.
Das finde ich wirklich schön. Sanata, sag doch nochmal, alle, die dir jetzt irgendwie folgen wollen oder deine Arbeit weiter verfolgen können, wo können die das denn machen? Wo bist du zu finden im Internet? Oder?
Zu finden im Internet bin ich hauptsächlich bei Instagram. Also ich habe zwar Facebook und dergleichen, aber irgendwie, ja, durch Social Media, insbesondere Instagram, ist es halt leichter, ne, irgendwelche Shooting-Bilder hochzuladen und dann halt noch so wichtige Botschaften in die Welt hinaus zu tragen. Ja, doch, bei Instagram findet man mich @sweetsanna, also unter @sweetsanna. Ja. Sweet von Französischen, sweet von sein und dann, also von @ sweet und dann unterstrich Sanna, ja.
Genau, werde ich auf jeden Fall unten verlinken. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich fand es mega cool, mega spannend, mit dir zu sprechen. Und ja, Dankeschön.
Ich danke dir. Ich danke dir für deine Zeit und auch, dass du dich so den wichtigen Themen halt wirklich widmest. Ne? Und auch dafür, man muss ja wirklich sagen, du machst diesen Podcast in deiner Freizeit. Ne? Also das ist ja schon eine starke Leistung.
Ey, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als diese tollen, spannenden Gespräche. Es macht mir einfach unglaubliche Freude. Deswegen, ja, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Genau, ihr findet wie immer alle Infos unten in der Beschreibung in den Shownotes. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.
Ciao.